Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergová. Heute haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Wissenschaftler von der Mendel-Universität in Brünn haben ein mobiles Analysegerät entwickelt, das Drogen identifiziert. Am Montag wird ein weiterer Jahrgang des Prague Pride Festivals eröffnet. Wir haben mit den Programmmanagerin des Festivals gesprochen. Und auf den Prager Friedhöfen gibt es viele Grabmäler, die von namhaften Architekten wie Jan Kotěra und Josef Gočár entworfen worden sind. Mehr erfahren Sie im heutigen Spaziergang durch Prag. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Die Oberstaatsanwaltschaft in Olmütz hat in der sogenannten Bitcoin-Affäre 4 Anklagen erhoben. Sie betreffen den schon früher verurteilten Darknet-Händler Tomáš Jiříkovský, Ex-Justizminister Pavel Blažek, dessen ehemaligen Stellvertreter Radomír Daniel sowie den Anwalt Karim Titz. Wie die Presseagentur CTK am Montag in Erfahrung brachte, ist die Anklageschrift an das Kreisgericht in Brünn überstellt worden. Ermittelt wird dabei eine Bitcoin-Schenkung im Wert von umgerechnet 40 Millionen Euro von Jiříkovský an das tschechische Justizministerium. Ressortleiter Blažek ist wegen der Affäre im Juni 2025 zurückgetreten. Für ihn und Daniel fordert die Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche jeweils 6,5 Jahre Haft, für Anwalt Titz sogar 8 Jahre Haft. Das Stromnetz in Tschechien weist die nötige Flexibilität für die nächsten 10 Jahre auf. Mit dieser Nachricht bezog sich das staatliche Betreiberunternehmen CEPS unlängst auf die Fähigkeit, auf mögliche Veränderungen in Stromproduktion und Verbrauch reagieren und beides ausbalancieren zu können. In der Mitte Juli veröffentlichten Analyse betont der Vorstand von CEPS, dass die besagte Flexibilität notwendig sei für einen sicheren und verlässlichen Betrieb des Stromnetzwerkes in Tschechien. Alle Modellversuche hätten diesen in einem zeitlichen Horizont bis in die Jahre 2030 bis 2035 bestätigt, so der Bericht. Am Montag beginnt wieder das Prague Pride Festival. Das Informations- und Kulturprogramm zu den Anliegen von LGBTIQ+-Menschen dauert bis Sonntag. Höhepunkt wird am Samstag die Pride Parade durch das Prager Stadtzentrum sein, zu der die Veranstalter rund 50.000 Teilnehmende erwarten. Das Motto des 16. Festivaljahrgangs lautet Časy se mění, zu Deutsch die Zeiten ändern sich. Veranstaltungsmittelpunkt ist erneut das Pride Village auf der Schützeninsel in Prag. Mehr dazu hören Sie auch im weiteren Verlauf der heutigen Sendung. Seit Ende vergangener Woche gibt es in Prag eine Ausstellung über tschechische Schulen im Ausland zu sehen. Interessierte erfahren in der Pädagogikbibliothek Komenský, wie Bildungszentren und Vereine in anderen Ländern die tschechische Sprache und Kultur pflegen. Geöffnet ist die Schau bis zum 29. Januar 2027. Die Ausstellung ist eine Gemeinschaftsarbeit des Bildungsministeriums, des Nationalen Pädagogikmuseums und der Komenský-Bibliothek. Sie besteht zum Großteil aus Plakaten, die von den Schülern der tschechischen Bildungseinrichtungen im Ausland selbst angefertigt wurden. Sie berichten über den Schulalltag und weitere Aktivitäten der Gemeinden. Die tschechische Tennisspielerin Darja Vitjmanová muss weiter auf ihren ersten WTA-Titel hoffen. Beim Finale im US-amerikanischen Memphis unterlag sie der 16-jährigen Russin Kristina Ljutova mit 6:1, 1:6 und 3:6. Das Spiel wurde erst nach mehr als 2 Stunden entschieden. Die 23-jährige Vitjmanová stand zum ersten Mal im Finale eines WTA-Turniers. Ihre bisher höchste Weltranglistenplatzierung war im Juni dieses Jahres die 90. Position. Seit diesem Montag steht sie auf Rang 92. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Auch am Dienstag ist es in Tschechien wieder heiß. Zunächst ist es verbreitet heiter. Am Nachmittag und Abend ziehen im böhmischen Landesteil dann Wolken durch. Und vor allem im Nordosten kann es örtlich Schauer und Gewitter geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 34 bis 39 Grad.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Es ist ein mobiles Analysegerät, das Drogen identifiziert, deren Hersteller bestimmt und Ergebnisse zur Kriminalitätsbekämpfung vernetzt. Entwickelt wurde es von Wissenschaftlern der Mendel-Universität in Brünn. Das System, das weltweit einzigartige Funktionen bietet, hat bereits Interesse bei tschechischen und US-Sicherheitsbehörden geweckt. Mehr von Markéta Kachlíková.
Eine Box von der Größe eines kleinen Druckers, ein paar Minuten Wartezeit und schon weiß die Polizei direkt vor Ort, woher eine beschlagnahmte Droge stammt. Entwickelt wurde das Gerät von Experten des Instituts für Chemie und Biochemie der Brünner Mendel-Universität in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Start-up Lightly Technologies. Die Forscherin Monika Stepanova führt es vor.
Wenn uns keine verbotenen Substanzen zur Verfügung stehen, simulieren wir die Funktionsweise unserer Technologie mit Medikamenten aus der Apotheke. Man kann jede beliebige Pille nehmen und sie einfach auf einen Teststreifen reiben. Dann setzt man die Testkassette in das Gerät ein und hat innerhalb von 5 bis 10 Minuten das Ergebnis.
Stepanova startet eine spezielle Software, die anzeigt, dass die Probe verarbeitet wird. Wäre Fentanyl, Kokain oder Heroin gefunden, zeige das Gerät den Werkstoff an und identifiziere auch den Hersteller, fügt sie hinzu. Laut dem Agrarwissenschaftler Lukas Schneidl vom Startup Lightly Technologies und der Mendel-Universität kann das Gerät eine Palette von Substanzen analysieren. Das Gerät sei so konzipiert, dass es alle pharmakologisch relevanten Substanzen testen könne, einschließlich Arzneimittel, Drogen, Gifte und toxische Stoffe, so Schneidl. Den Entwicklern zufolge ist die reine Identifizierung der Substanz jedoch nicht das Wichtigste. Entscheidend ist vielmehr, dass das Gerät die Ergebnisse vergleichen und Zusammenhänge zwischen ihnen erkennen kann.
Es kann einzelne Lieferungen und Chargen miteinander verknüpfen. So etwas kann kein anderes tragbares Gerät weltweit.
Eben der Vergleich und die Informationen über den gemeinsamen Ursprung der Substanzen könnten für die Ermittler von entscheidender Bedeutung sein, sagt die Sprecherin der Nationalen Antidrogenzentrale Lucie Schmoldasová.
Gerade bei importierten Drogen, typischerweise Kokain, ist es für die Polizei wichtig, deren Herkunft zu kennen. Sie nutzt diese Informationen beispielsweise für die internationale Zusammenarbeit und den Informationsaustausch über kriminelle Gruppen.
Die Entwickler arbeiten derzeit an einer noch kleineren Version des Geräts. Gleichzeitig bereiten sie die Massenproduktion vor. Laut der Sprecherin der Antidrogenzentrale hat das Gerät auch Potenzial für den Einsatz an Flughäfen oder Grenzkontrollen. Die Polizei nutzt bereits verschiedene tragbare Geräte und Labormethoden zur Identifizierung unbekannter Substanzen und Drogen. Lubor Vojtášek vom Kriminaltechnischen Institut der tschechischen Polizei sagt jedoch, jede dieser Methoden habe ihre Grenzen.
Gäbe es eine Technologie, die diese Einschränkungen beseitigen würde, ausreichend zuverlässig und verifiziert wäre und die Analyse beliebiger Substanzen in verschiedenen biologischen Matrizen ermöglichen würde, wäre sie zweifellos von großem Nutzen.
Das Gerät soll nun im praktischen Einsatz, beispielsweise auf Festivals oder in Gefängnissen, getestet werden. Mittlerweile haben schon Ermittler in den USA ihr Interesse an der Technologie bekundet. Die Entwickler glauben, ihr Gerät könnte weltweit zum Standard in der Polizeiarbeit werden.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über das mobile Analysegerät, das Drogen identifiziert. Es wurde von den Wissenschaftlern der Mendel-Universität in Brünn entwickelt. Am Montag wird ein weiterer Jahrgang des Prague Pride Festivals eröffnet. Queere Menschen aus Tschechien und ganz Zentraleuropa feiern eine Woche lang ihre Identitäten, Rechte und Sichtbarkeit. Festivalmittelpunkt ist erneut das Pride Village auf der Schützeninsel. Daneben gibt es an vielen Orten der Stadt Ausstellungen, Debatten, Treffen oder Workshops. Und wie immer findet das Programm seinen Höhepunkt mit der Pride Parade am Samstag. Bei allen Bewerten gibt es dieses Jahr aber auch neue Aktivitäten. und natürlich ein spezielles Motto. Über all das berichtet Programmmanagerin Dorota Vašíčková im Interview für Radio Prag International. Die Fragen stellte Daniela Hunigmann.
Frau Vašíčková, das Motto des Prague Pride Festivals lautet, die Zeiten ändern sich. Was steckt dahinter?
Jeder Jahrgang hat sein eigenes Motto, das sich auf die aktuelle Situation bezieht und darauf, wie die Menschen sie wahrnehmen. Wir fanden, dass es gerade turbulente Zeiten sind. Viel verändert sich um uns herum, die Politik, Auffassungen oder auch die Sprache, die wir verwenden. Es handelt sich um ein allumfassendes Motto für unsere Zeiten, die sich eben sehr ändern. Das betrifft aber auch viele andere Dinge, so etwa den generationsübergreifenden Dialog oder die Frage, wie die queeren Menschen die Vergangenheit mit ihren ganzen Restriktionen aufarbeiten.
Und was verändert sich in Tschechien zum Guten und was zum Schlechten?
Gut sind sicher einige Gesetzesänderungen. In Tschechien wurde etwa die Zwangssterilisierung von Transpersonen abgeschafft. Und es gibt auch Fortschritte bei der gleichberechtigten Ehe für alle. Daneben bestehen aber viele negative Anzeichen, etwa im Sprachgebrauch, auch im politischen, wie man also über queere Menschen spricht. Oder wir können auch den terroristischen Anschlag unlängst in Berlin anführen.
Dazu kommen wir gleich. Vielleicht können Sie vorher noch die Stimmung in der tschechischen Gesellschaft beschreiben und wie Sie sie wahrnehmen.
Das lässt sich nur schwer generalisieren. Jede Person empfindet das sicher anders. Aber allgemein lässt sich sagen, dass wir queeren Menschen eine Veränderung wahrnehmen. Beim Verein Pride bekommen wir das zu spüren, indem einige Firmen ihre Unterstützung zurückziehen.
Sie haben den tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin schon erwähnt. Besteht ein solches Risiko auch beim Prague Pride Festival?
So kann man das nicht sagen. Aber wir nehmen die Situation sehr ernst. Für uns hat absolute Priorität, dass sich alle teilnehmenden Besucher sicher fühlen. Wir stehen daher im Kontakt mit der Polizei und wir haben die Security-Kräfte an allen Veranstaltungsorten verstärkt.
Und gibt es noch weitere Sicherheitsmaßnahmen?
Die Sicherheitsvorkehrungen werden nie hundertprozentig sein. Das ist ein Fakt, mit dem das Konzept des Terrorismus arbeitet. Trotzdem denke ich, dass wir die Maßnahmen ausreichend verschärft haben. Alle Veranstaltungen sind bei der Polizei angemeldet und es besteht ein enger Kontakt.
Innerhalb Mittel- und Osteuropas war Prag bisher ein relativ sicherer Ort für queere Menschen. Gilt das immer noch oder ändert sich auch dies?
Einige Statistiken besagen leider, dass queere Menschen immer häufiger Angriffen ausgesetzt sind. Das sind vor allem verbale Attacken, aber auch die Zahl der Hassverbrechen steigt.
Und was sind nun die Highlights des diesjährigen Festivals?
Es gibt unglaublich viele Highlights. Insgesamt besteht das Programm wieder aus fast 200 Veranstaltungen. Und jeder Tag ist vollgepackt. Um nur eines zu nennen, gleich die Eröffnungsshow wird eine schöne Party voller Drag Queens und Musik. Dann möchte ich noch die Bobber-Party am Freitag erwähnen, ebenfalls im Pride Village auf der Schützeninsel. Dazu haben wir die britische Drag Queen Ginny Lemon eingeladen.
Und gibt es auch echte Neuheiten im Programm?
Dieses Jahr probieren wir zum Beispiel das neue Format einer Talentshow aus. Sie heißt Stage Out und findet am Mittwoch um 18 Uhr statt. Und außerdem gibt es die Abstimmung Největší queer Češstvo, die wir als Kampagne gestartet haben. Dabei können alle unter 14 FinalistInnen abstimmen, wer historisch die größte tschechische Queer-Person war.
Und wer steht dabei zur Auswahl?
Die Auswahl hat ein Beirat aus Historikern und Historikerinnen zusammengestellt. Dabei handelt es sich um 14 Persönlichkeiten der sogenannten unerzählten queeren Geschichte. Bekannt sind dürften etwa Jiří Hromada, Doyen, Zdeněk Koubek oder Václav Krška.
Und wie steht es um die Beteiligung an dieser Abstimmung?
Genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber sie ist ziemlich hoch. In den vergangenen Tagen hatten wir schon fast 1000 Stimmen erreicht.
Und von Zeit zu Zeit gibt eine bekannte Persönlichkeit ihr Coming-out bekannt. Offen queer sind in Tschechien etwa der Schauspieler Jan Zinner, die Eisschnellläuferin Martina Sablikova, der Fußballer Jakub Jankto oder die Theaterregisseurin Daniela Spinner. Trotzdem sind es hierzulande immer noch recht wenige. Welche Bedeutung hat ein solches Coming-out also?
Eine sehr große, denn sie sind so etwas wie Vorbilder für alle, die das eigene Coming-out durchlaufen oder es erwägen. Jede bekannte Person, die sich öffentlich zu ihrer queeren Identität bekennt, stellt also einen großen Schritt für den Rest der queeren Menschen dar.
Und arbeiten Sie auch mit solchen Persönlichkeiten beim Prague Pride Festival zusammen?
Ja, sicher. Daniela Spinner etwa wird gleich bei mehreren Debatten zu Gast sein. Und der Schauspieler Jan Zinner ist einer der Stars bei der erwähnten Eröffnungsshow. Ich würde mich freuen, wenn alle in Prag etwas Interessantes in unserem Programm finden und sich dann anschauen, wie riesig und bunt die Prague Pride sein kann. Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über das Prague Pride Festival, das diese Woche in der tschechischen Hauptstadt stattfindet. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Die Namen sind wohlklingend: Jan Kotěra, Josef Gočár oder Josef Sítek. Sie alle waren Architekten und sie haben zahlreiche Grabmäler entworfen, die auf den Friedhöfen in Prag stehen. Allerdings war selbst den Experten über viele Jahrzehnte nicht bekannt, welche Grabmäler von ihnen stammen. Im Rahmen eines Projektes werden mittlerweile jedoch über 150 solche Werke der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr nun von Till Janser. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres.
Spaziergang durch Prag.
Architekturhandbuch der Prager Friedhöfe. So nennt sich ein Projekt, das Ende vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf Grabmäler, die von berühmten Architekten entworfen wurden.
Ich begrüße Sie auf dem Friedhof Olšany. Direkt hinter dem Haupttor steht ein wunderbares Grabmal, das vom Architekten Josef Gočár stammt. Er hat es für einen befreundeten Architekten gestaltet, dessen Frau mit nur 30 Jahren gestorben war. Die Statuen hat ein weiterer Freund geschaffen, der Bildhauer Jakub Obrovský.
Das sagt Anna Oplatková vom Prager Friedhofs- und Bestattungsdienst. Das Objekt von Josef Gočár steht links hinter dem Friedhofstor. Der Architekt hat ansonsten das kubistische Haus zur Schwarzen Mutter Gottes im Zentrum Prags entworfen und ging später zum Funktionalismus über. Wie Kunsthistorikerin Vladislava Holzapfelová betont, war es keine Seltenheit, dass berühmte Architekten auch Grabmalkunst schufen.
Es war eine Geldquelle für das tägliche Brot, denn paradoxerweise erhielten die großen Architekten nur einzelne Großaufträge im Leben. Das trifft zum Beispiel auf Josef Sítek zu, der das Nationaltheater in Prag entworfen hat. Deswegen sage ich gerne, dass ohne die Grabmalkunst keine große Architektur entstanden wäre.
Von Sitek stammt zum Beispiel das Grabmal für den Dichter, Politiker und Journalisten Karel Havlíček Borovský auf dem Friedhof Olšany. Es entstand 1870 und trägt laut Holzapfelová auch die künstlerische Handschrift des Architekten.
Josef Sitek hat Bauten gestaltet, die sich der Neorenaissance zuordnen lassen. Und seine Grabmäler weisen ähnliche charakteristische Elemente auf. Man muss nur die Fassade des Nationaltheaters nehmen. Vereinfacht gesagt, will sich das dortige Portal auch am Grabmal von Borovský finden. Der künstlerische Stil durchdringt also bei ihm sowohl seine großen wie auch seine kleinen architektonischen Werke.
Allerdings mussten diese Architekten häufig auch stärker als bei ihren Kultbauten auf die Wünsche der Kunden eingehen und deren Vorstellungen reflektieren.
In manchen Fällen muss man sagen, dass die Grabmäler leicht geschmacklos gestaltet wurden. Alles hing aber davon ab, wie sich der Hinterbliebene vom Verstorbenen verabschieden wollte.
Dieses Phänomen erläutert die Kunsthistorikerin am Beispiel des Architekten, der als Wegbereiter der Moderne in den böhmischen Ländern und der Tschechoslowakei gilt.
Jan Kotěra hat auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag in ein und demselben Jahr zwei Grabmäler gestaltet. Eines ist sehr viel stärker mit Pflanzenmotiven verziert als das andere, das man schon fast puristisch nennen könnte.
Auf dem Friedhof Olšany sind von Kotěra insgesamt 11 Objekte bekannt. Die individuelle Grabgestaltung für breitere Massen ist in den böhmischen Ländern erst mit den josephinischen Reformen aufgekommen. Vladislava Holzapfelová.
Städtische Friedhöfe, wie wir sie heute kennen, wurden erst vom Habsburger Kaiser Josef II. Zu Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt. Ab da hatten die Menschen die Sicherheit, dass sie das Grab dort auf Ewigkeiten haben werden. Und es entwickelte sich in der Folge die Grabmalarchitektur und eine entsprechende Bildhauerei. Für die Kommunisten war sie allerdings ein bourgeoises Überbleibsel.
Erst nach der Samtenen Revolution von 1989 hat sich der Trend hierzulande wieder umgekehrt. Im heutigen Tschechien gäbe es also eine Renaissance der Grabmalarchitektur, sagt die Expertin. Das heißt, dass sich auch angesehene Künstler wieder diesem Genre zuwenden.
In diesem Zusammenhang lassen sich Josef Pleskot und Jaroslav Rona nennen. Letzterer hat unter anderem auch ein Atelier auf dem neuen jüdischen Friedhof. Denn Rona entwirft eben Grabmäler. So schuf er zum Beispiel eines für den Filmregisseur Juraj Herz.
Während Pleskot auch wirklich Architekt ist, arbeitet Jaroslav Rona als Bildhauer. Von ihm stammt etwa das Kafka-Denkmal nahe der spanischen Synagoge in Prag. Doch zurück zu den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Bei vielen Werken der Bestattungskunst ist nicht so einfach herauszufinden, von wem sie stammen. Denn nicht immer haben sich diejenigen, die diese entworfen haben, auch namentlich verewigt. Häufig ist an den Grabsteinen nur die ausführende Firma genannt.
Mit Sicherheit wissen wir insgesamt nur relativ wenig. Die Nachforschungen in den Archiven und vor Ort laufen noch. Dabei nutzen wir die Vergleichsmethode. Das heißt, wir stellen eine Parallele her von der Statue eines bekannten Künstlers auf einem konkreten Grab zu einer anderen Statue eines weiteren Grabes. So lässt sich ablesen, ob der Künstler an weiteren Projekten beteiligt gewesen sein könnte, ohne dass es dazu Archivmaterial gibt. Und in unserem Architekturhandbuch haben wir jetzt mehrere solche Fälle aufdecken können.
Es handelt sich um das eingangs erwähnte Architekturhandbuch der Prager Friedhöfe. Konkret ist dies eine Online-Datensammlung, auf die sich auch vom Smartphone aus per App zugreifen lässt. Die Kunsthistorikerin Dana Schleichertowa arbeitet ebenfalls an diesem Projekt. Vor Ort auf dem Friedhof Olschany erläutert sie, dass eben gerade das von Josef Gotschar gestaltete Grabmal links des Haupttores keinen Hinweis auf den Autor biete.
Ich gebe in der App also die Namen des Architekten Gotschar ein. Und dann sehe ich, dass mir mehrere Grabmäler angezeigt werden, die sich auf dem Friedhof befinden. Sie liegen aber recht weit entfernt von diesem Ort hier. Deutlich näher ist hingegen ein sehr nobles Grabmal, das der Architekt Antonin Balschane gestaltet hat. Wenn man die Karte mit zwei Fingern etwas vergrößert, sieht man den genauen Weg dorthin.
Antonín Balšánek war zu Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts tätig. Er entwarf Gebäude im Stil der Neorenaissance, die später auch Jugendstilelemente hatten. Von ihm stammt beispielsweise das Gemeindehaus in Prag oder die städtischen Theater in Pilsen und Pardubice. Für den jung verstorbenen Sohn einer Familie mit Namen Hrdlicek schuf Balšánek Anfang des 20. Jahrhunderts ein monumentales Grabmal. Die aus vier Figuren bestehende Statuengruppe ist laut Anna Oplatkova die größte auf dem Friedhof Olschany.
Sie ist ein sehr schönes Jugendstilwerk, das sich aber dezent in die Umgebung einfügt. Man beachte etwa die Kerzenständer in Form von Eiern mit ihrem Bronzesockel. Und das Grabmal inklusive der Fläche drumherum ist das größte in ganz Prag.
Die App bietet aber noch weiterreichende Informationen, wie wiederum Dana Schleichertowa am Beispiel von Josef Gotschar erläutert.
Wenn man die Namen Gotschar eingibt, dann werden nicht nur die Grabmäler bei uns auf dem Friedhof angezeigt, sondern zum Beispiel auch seine Arbeiten in Hradec Králové oder an weiteren Orten. Man erfährt also viel über die Tätigkeit des Architekten, was vielleicht auch interessant sein könnte.
Das Architekturhandbuch der Prager Friedhöfe wird laufend weiter aufgefüllt. Bisher sind dort 80 Grabmäler verzeichnet.
Den Spaziergang durch Prag hat für Sie Tirianser vorbereitet. Sie hörten eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergowa. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.